Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin eher skeptisch, was die Sache betrifft, dass ich so alle Antworten auf Glauben geben kann. Aber als Manfred seine beiden Beispielgeschichten erzählte, fiel mir eine dritte ein. Da ist eine, vielleicht kennt ihr auch schon mancher, da ist eine Nonne unterwegs übers Land mit dem Auto. Und sie bleibt stehen, das Auto bleibt stehen. Und technisch ist die Antwort schnell gegeben, der Sprit ist alle. Sie hat kein Benzin mehr. Sie schaut sich in ihrem Auto um, sie öffnet den Kofferraum, aber wie das so ist in geistlichen Orten, da muss man sparen, also gibt's auch keinen Ersatzkanister. Das Einzige, was sie im Kofferraum findet, ist einen alten, leicht ausgebeulten so Nachttopf. Und dann klemmt sie sich dem in den Arm, denkt besser wie nix, läuft zur Tankstelle und holt sich ein bisschen Benzin wenigstens, um möglichst noch ein kleines Stück, vielleicht wenigstens bis zur Tankstelle dann zu kommen. Und sie läuft mit dem unterm Arm, nicht unterm Arm, sondern in den Händen zurück, schön halten, damit ja nichts von dieser kostbaren Fracht verloren geht. Am Auto angekommen, beginnt sie vorsichtig das Benzin einzufüllen. Ein anderer Autofahrer kommt vorüber, hält prompt an, dreht die Scheibe runter und ruft ihr zu: Schwester, Ihren Glauben möchte ich haben. Also, ich weiß nicht, ob das schon die Antwort auf Glaube ist. Man kann ja alles Mögliche von der Mathearbeit über ja, Glaube und Unglaube treffen, auch in dieser Woche aufeinander, die vor uns liegt. Möglicherweise wird es ja doch noch was mit einem Brexit. Oder vielleicht doch auch noch, wer weiß schon. Nach 3 Jahren hat man da manches, ist man da manchem unsicher. Keine Ahnung, wie das so wird. Wie das mit den Klimazielen werden wird in diesem Jahr. Oder der Großen Koalition. Weiß es alles nicht. Ich weiß es nicht. Aber klar ist, dass Jesus mitgehen wird in dieses Jahr. Und das, was dieses Mitgehen ja kennzeichnet, ist ja dieses Wort Glaube im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Und da ist diese Jahreslosung: Ich glaube, hilf meinem Unglaube. Ich finde das sehr spannend, solch ein Wort in eine Zeit hinein, in der Glaube doch mit ganz viel Misstrauen belegt ist. Die einen sagen, lass mich bloß in Ruhe, ist doch alles nur Privatsache. Die anderen sehen das überhaupt nicht privat, sondern ganz im Gegenteil, als eine eher allgemeinschädliche, vielleicht auch gefährliche Gefahr. Sie denken vielleicht an die Missbrauchsskandale aller Kirchen. Wieder andere Engen reden von der Einengung individueller Freiheit durch Glaubensdogmen oder ähnliches oder von Manipulation oder einer völlig weltfremden, veralteten Moral. Was macht man mit so einem Wort, das uns durch ein Jahr begleiten will und das sich in so einem Jahr vielleicht entfalten könnte in unserem Leben? Diese Jahreslosung ist ja kein Satz für sich allein genommen, sondern eingebettet in einen Bericht in Markus 9, an dem würde ich gern heute Morgen entlang gehen. Da heißt es, und Jesus, ab Vers 14, Markus 9, ab Vers 14, und Jesus und zwei seiner Jünger kamen zu den restlichen Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. In diesen Versen steckt eine unglaubliche Spannung drin. Da heißt, dass Jesus kam vom Berg der Verklärung. Also Jesus hat Großartiges vorher erlebt, Bibelleser kennen das, die anderen könnten das vielleicht nochmal nachlesen. Großartiges erlebt und er kommt von diesem Berg, trifft die anderen und gerät mitten hinein in einen Streit, in einen Konflikt. Der große Maler Raphael hat diese Situation in sein letztes Gemälde gebannt. Das ist ein Gemälde, das er, an dem er ganz viele Jahre bis zu seinem Tod 1520 gemalt hat. Sein letztes Gemälde. Es war über Jahrhunderte hinweg das berühmteste Gemälde der Welt. Ganz oben im Gemälde, die obere Hälfte, ist alles lichtdurchflutet. Christus, diese ganze Situation auf dem Berg der Verklärung, und die untere Hälfte ist ganz dunkel und ganz düster mit genau der Situation, die ich gerade gelesen habe. Das ist die Spannung von Licht und Finsternis. Raphael hat die großartig in dieses Gemälde, das man, wenn man mal in Rom ist und sich die Mühe macht, die Vatikanischen Museen zu besuchen, also sich durch eine unmenschliche Schlange anzustellen, um da endlich hineinzukommen. Es lohnt sich, es ist großartig, ja. Es kostet etwas Einsatz und auch drinnen ist das Gedränge riesig. Da ist dieses Gemälde vorhanden. Mitten hinein in dieser Spannung, mitten da drin zwischen Licht und Finsternis, da steht Glaube. Und da steht dieser Vater mit seinem Sohn und er sagt, er hat einen sprachlosen Geist. Wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden, Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen, wird starr. Alles, was wir lesen, deutet auf das hin, was wir heute Epilepsie nennen. Epilepsis. Das griechische Wort meint eigentlich ein Angriff, ein Überfall, weil ein Mensch überfallen wird und sich gar nicht wehren kann. Er wird angegriffen und er wird gepackt und er wird überwältigt. Und all das, was da geschildert wird, das geschieht dann eben. Früher nannte man das Fallsucht. Also nicht irgendwie einen dämonischen Geist oder irgend so etwas, sondern eher so etwas wie ein lebensverneinender, lebensverhindernder Geist, der überwältigt und wehrlos macht. Die alten Griechen, die Antike, zur Zeit Jesu, die nannten diese Krankheit Morbus Sacer dann. Morbus Sacer, die heilige Krankheit. Weil man nicht so richtig wusste, was passiert da mit dem Menschen. Jedenfalls, hier ist die Rede von einem lebensverhindernden Geist, der verhindert, dass sich das Leben entfaltet. Ein Geist, der lebenszerstörend wirken kann. Wenn wir in diesem Jahr über Glaube nachdenken und wenn uns dieses Wort Glaube begleiten will, dann ist Glaube immer etwas, das auf unseren Alltag trifft. Es nicht irgendwo sich abspielt, nicht in unseren kirchlichen und nicht nur, schon auch, hoffentlich, weiß ich nicht, aber so, hoffentlich schon auch in unseren kirchlichen Räumen, aber nicht eigentlich und nicht allein, sondern weit darüber hinaus im Alltag gegenüber den lebensverhindernden Geister aller Art, die es so gibt, die lebenszerstörend und lebenshindernd wirken. Wir lesen noch einen Satz weiter. Da ist immer noch der Vater, der redet, geschildert, und dann sagt er, und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten. Und sie konnten es nicht. Lebensverneinende Geister aller Art rufen nach einer Kirche des Lebens, nach einer Gemeinde, nach Christenmenschen, bei denen man das Leben vermutet, erhofft, in deren Nähe man erhofft, dass da irgendwie etwas heil werden kann, etwas gut werden kann im Leben. Und das ist richtig so. Das ist kein viel zu hoher Anspruch oder ähnliches. Das ist genau richtig so. Wenn die Botschaft von Ostern stimmt, Auferstehung und neues Leben, dann darf man bei den Christen eben dies erhoffen und erwarten. Ganz zu Recht. Es ist so, der bleibende Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist richtig so. Und die Jünger wollten diesem Auftrag nachkommen, aber sie konnten es nicht. Helmut Gollwitzer schreibt einmal, die Lage des den dämonischen Mächten ausgelieferten Menschen ist die Ohnmacht der Kirche. Nicht ohne Grund kommt die Welt mit ihrer Not zur Kirche und erwartet von ihr Hilfe. Die Jünger entziehen sich dem nicht, sie versuchen treulich das ihre. Aber das Ergebnis ist doch nur negativ. Auch das Dasein der Kirche verändert die Gestalt der Welt nicht so, dass der Gegensatz ihres Dunkels zu dem himmlischen Licht aufgehoben würde. Ja, Glaube ist Teilhabe an der Allmacht Gottes. Aber doch freilich nicht so, dass es uns frei verfügbar wäre. Dass wir das einfach aus der Tasche ziehen könnten und zur Anwendung bringen könnten. Nicht, dass wir das können oder wir das so vermögen. Dazu müssen wir stehen. Das ist bis heute so. Und sie konnten es nicht. Ich arbeite gerade an einem Artikel für eine unserer Zeitschriften für den Brennpunkt Seelsorge zum Thema der Schöpfung. Ich habe gestern viel dran gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, das wünschte ich mir auch. Wie so ganz am Anfang. Vayomer Elohim, heißt es dort. Und Gott sprach. Im Psalmen heißt es einmal, du sprichst ein Wort und es geschieht. Schon manchem, der bei mir in unserem Gesprächszimmer saß, habe ich gesagt, ich wünschte mir so sehr, dass ich das könnte. Aber ich kann das nicht. Das steht mir nicht zu. Das kann nur er allein. Dieses Wort sprechen, das alles löst. Dieses Wort, das etwas schaffen kann, was noch nie da gewesen ist. Wir, Jüngerinnen und Jünger, wir stehen hier bei denen. Und sie konnten es nicht. Das muss man wahrnehmen. Das muss man wahr sein lassen. Es ist nicht so, dass wir Christen alles können. Es ist nicht so, dass unsere Gebete alles vermögen. Es ist nicht so, dass die Dinge immer so laufen, wie sie, mit welcher Vollmacht auch immer, erbitten und erhoffen und glauben. Das Unvermögen der Kirche gehört zum Glauben dazu. Es ist Teil des Glaubens, das Unvermögen der Kirche und natürlich seiner Dienerinnen und Diener. Und dieses Unvermögen ist nicht ohne. Es ist ein ernstliches Wort, weil es ein gefährliches Wort ist. Denn natürlich, man schließt zu Recht von den Jüngern auf den Meister. Natürlich schließt man zu Recht von der Kirche auf den lieben Gott und auf sein Vermögen und seine Möglichkeiten. Man kann das, wenn man so die Kommentare dazu liest, dann ahnt man etwas davon. Einer schreibt, lässt die Menschen drumherum sagen, wahrscheinlich kannst du Jesus es auch nicht und bist so unmächtig wie deine Jünger. Und ein anderer lässt die Meute sagen, mal sehen, was der Wunderdoktor nun so ausrichten kann. Ja, das ist so. Damals war das so. Von den Schülern eines Rabbis hat man dieselbe Vollmacht erwartet, vielleicht graduell etwas unterschiedlich. Vielleicht war da noch nicht so erfahren und nicht so, aber doch etwas zu spüren. Und man schloss von den Jüngern auf den Rabbi, auf den Meister. Man schließt mit Recht von uns Christen auf Christus zurück. Deshalb ist dieses Thema Glaube auch ein überaus ernstes Thema. Jetzt könnte man fragen, warum konnten es denn die Jünger nicht? Es wird uns hier zunächst einmal nicht verraten. Manche, ich könnte mich dem anschließen, deuten das vielleicht als mit etwas Symbolischem sozusagen. Jesus war auf dem Berg der Verklärung. Die Jünger waren unten ohne Jesus. Ob es daran lag, dass Jesus nicht dabei war? Helmut Gollwitzer sieht das ganz ähnlich. Er schreibt, das bedeutet, der Kirche muss die rechte Stellung zu Jesus das Entscheidende sein. Das muss das Entscheidende sein. Nicht, ob Glaube funktioniert oder nicht, oder ob dieses, oder, sondern die Stellung zu Jesus. Wie stehen wir zu Jesus? Wie nahe ist uns Jesus? Wir gehen mal einen dritten Schritt und lesen noch ein paar Verse. Und sie brachten den Jungen zu Jesus, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unseren, hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nachdem das also mit der Wunderkraft der Jünger nicht so weit her war, kommt jetzt Jesus ins Spiel. Seine Bitte hin, schildert der Vater nochmal die Symptome. Und er nennt all das, was er schon einmal genannt hat, irgendwie. Und dann gibt's aber da diese kleine Schlussbemerkung. Diese kleine Schlussbemerkung. Wenn du aber etwas kannst. Klar, nach der Erfahrung mit den Jüngern war der Mann sich nicht mehr so ganz sicher, ob das mit Jesus so arg viel besser werden würde. Wenn's die Jünger nicht gebracht haben, keine Ahnung, ob's Jesus dann bringt. Wenn die das schon nicht konnten, ob der das, wer weiß das schon. Wenn du aber etwas kannst. Das spricht etwas sehr Wesentliches an. Glaube meint immer wieder und vor allem Vertrauen. Sich anvertrauen. Mein sehr verehrter Griechischlehrer, Dr. Klaus Hoppenwort, sagt ihren Studenten immer wieder, Pistis meint im Neuen Testament fast immer Akt. Ich übersetze dieses Theologengebrabbel mal. Also Glaube heißt im Neuen Testament fast nie, dass man sich irgendwie dazu bekennt, im Sinne eines Glaubensbekenntnisses, sondern fast immer ein bestimmtes Verhalten. Ich glaube, dass das tief wahr ist. Ich habe mir diesen Satz gemerkt und ich habe ihn vorne in mein griechisches Neues Testament hineingeschrieben, damit ich ihn auch nicht vergesse. Und so begleitet er mich seit sicher 35 Jahren. Glaube ist nicht einfach nur ein Bekenntnis. Ja, ich glaube das. Bekennen kann man sich auch zum guten Wetter. Sondern ein bestimmtes Verhalten. Eine Haltung, die man zeigt. Eine ganz bestimmte Haltung. Wenn Jesus zu einem Kranken sagt, steh auf und nimm dein Bett und geh, dann heißt Glaube dieses Kranken nicht, ja, ich glaube, Jesus, dass du alles heil machen kannst, irgend sowas. Sondern dann heißt Glaube, und er stand auf und nahm sein Bett und ging. Der tut was. Der macht was. Der verhält sich entsprechend. Vertrauen. Vertrauensvolles Verhalten, das ist eine Lebenshaltung, kein Gefühl. Glaube ist kein Gefühl. Ob ich da jetzt was glauben kann oder nicht, ob mir das jetzt so arg schlüssig erscheint oder nicht, ob ich da jetzt schon so gut, alles nicht. Sondern ein vertrauensvolles Verhalten. Eine Lebenshaltung ist gefragt. Eine Lebenshaltung, um die man aber immer wieder ringen muss. So wie dieser Vater. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Zwei Satzteile, ein Satz. Die beide zueinander gehören. Glaube ist nichts, was man einfach in der Tasche hat und dann bei Gelegenheit ab und an rauszieht. So eine Haltung, die man dann, sondern etwas, um das man immer wieder ringen muss. Eine Haltung des Vertrauens zu Jesus Christus, um die ich immer wieder ringen muss. In jeder einzelnen Lebenssituation, in jedem Moment, da wo es eben gerade ab und an gefordert ist in meinem Alltag. Und da wo um Glaube gerungen wird, da ist Glaube lebendig. Und da wo um Glaube nicht mehr gerungen ist, wird, da ist Glaube längst nicht mehr, Lebendiger ist tot. Entweder im Unglauben erstarrt oder in einer falschen Sicherheit und vermeintlichen Richtigkeit, alles zu können und alles zu haben. So ist Glaube jenes unbedingte Offensein auf Gottes Tun hin, schreibt Eduard Schweitzer. Jenes stete Warten, das im Blick auf sich selbst immer nur das Nichtglauben feststellen könnte, im Blick auf Gott aber sehr fröhlich und gewiss erkennt, dass er dieses Nichtglauben immer wieder heilt. Wir kommen zum Schluss dieser Geschichte, die auch nochmal interessant ist, finde ich. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Jetzt antwortet Jesus auf das Ringen des Vaters. Dramatisch wird es hier geschildert. Spannend finde ich die Beobachtung, dass das Ringen genügt. Jesus wartet nicht auf diesen Vater und sagt, okay, wenn dieser Satz halbiert wird, natürlich auf die Hälfte, ich glaube, Punkt, dann könnte es funktionieren. Sondern Jesus reicht dieses Ringen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus wartet nicht auf einen astreinen Glauben, auf einen unschlagbaren Glauben, auf einen, keine Ahnung wie. Dieses Ringen, das zählt. Dieses Ringen, das zählt. Darauf kommt's an. Das genügt. Und Jesus antwortet, und für Vater und Sohn ist die Sache gelaufen und die Geschichte zu einem guten Ende gekommen. Nur für die Jünger ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Gute Frage, finde ich. Und Jesus antwortet mit dem Hinweis auf das Gebet. Im Gebet, in der Abhängigkeit zu Gott, im Geworfensein auf Gott, im Abhängigen, hingewiesen sein auf Gott, da erweist sich der Glaube. Nicht im Gebet eines, im Sinne eines großartigen, vollmächtigen Wortes, das ich spreche, obwohl es das hin und wieder auch geben kann, sondern hier ist das Gebet gemeint, das ähnlich wie dieser Vater in Spannung und Verzweiflung, in Hoffnung und Sehnsucht, in der Haltung des sich Anvertrauens, einfach an Gott wendet. Den lebenshindernden Geistern dieser Welt, diesen unsichtbaren Realitäten, die unseren sichtbaren Realitäten so vielfältig begegnen bis heute, in ganz unterschiedlichen Formen, kann man nur mit solch einem Gebet begegnen, einem vertrauensvollen Hinwenden und dann sehen, was Gott machen möchte, was er tun möchte, wie er antworten möchte. Jesus hat nicht alle geheilt. Jesus antwortet nicht immer so. Jesus antwortet ganz unterschiedlich, aber immer so, dass es gut ist. Und am Ende dann doch heilsam, wie immer er es macht. Diese Abhängigkeit, darum geht es. Gebet ist kein Ersatz für therapeutisch seelsorgerliches Handeln. Und der Beter ist auch kein Ersatzmann für den Fachmann. Beides muss zueinander kommen. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. In älteren Bibelübersetzungen steht dieser Schluss ein bisschen anders. In älteren Bibelübersetzungen heißt es jetzt, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. In älteren Bibelübersetzungen heißt es, durch Fasten und Beten. Was ist das jetzt mit dem Fasten geblieben? Das Fasten ist deshalb weggefallen, weil wenn wir es richtig sehen, was nicht immer der Fall ist, aber man bemüht sich wenigstens darum. Wenn wir es richtig sehen, gehört das Fasten ursprünglich nicht zum Wort Jesu. Es ist in den alten Handschriften des Neuen Testaments in zahlreichen vorhanden, aber immer nur in den späteren. Das heißt, das deutet darauf hin, dass irgendeiner derer, man hat es ja immer von Hand abgeschrieben, dass irgendeiner derer, die es da abgeschrieben haben, das irgendwann einmal an den Rand dazu geschrieben haben. Es gibt viele solche Marginalien, die man an den Rand dazu gekritzelt hat, um die Sache besser zu verstehen und besser zu erklären, um denen, die das später lesen, das besser verständlich zu machen. Was schließen wir daraus? Ich schließe daraus, dass erstens Fasten durchaus was Gutes ist. Aber zweitens, dass Jesus hier nichts hinzugefügt hat, was irgendwie unsere menschliche Beteiligung an dieser Sache in Betracht ziehen würde. Und vielleicht war dieser altvordere Kollege, wir unterstellen das mal, dass das so war, der das dazu gekritzelt hat, vielleicht war ihm das wichtig, vielleicht gehörte er zu denen ich auch hin und wieder gehöre, die sagen, ah, meinen Teil würde ich schon auch gern dazugeben. Also meine Rolle würde ich auch nicht gern unterschlagen in der ganzen Sache. Ich habe ordentlich gefastet und habe auch gebetet voller Vertrauen und so ist irgendwie miteinander haben wir das hinbekommen. Das ist jetzt eine Unterstellung. Am Ende muss ich im Himmel noch Abbitte tun. Weil dieser eine Kollege das einzig Richtige hatte und die anderen das alle gestrichen hatten. Ich hoffe nicht. Aber wir wissen das nicht. Aber das ist das, was man so in der Bibelwissenschaft auch herausliest, dass der knappere Text der eigentlichere ist und beim anderen etwas hinzugefügt. Aber vielleicht kann dieser Gedanke einfach mit uns gehen an dieser Stelle. Glaube ist nicht einfach das, ich gebe das meine hinzu. Glaube ist ein ganz und gar vollständiges Vertrauen auf Gott. Ganz und gar auf ihn. Und dann darf ich auch fasten, das ist ohne Frage gut. Darum geht es nicht, ob Fasten schädlich oder falsch wäre oder so. Das ist nicht das Thema hier, sondern das Thema ist hier, es geht ganz und gar nicht um mein Tun. Es geht auch nicht um mein Hinzutun. Es geht ganz und gar um den schenkenden Gott. Ganz und gar. Schließe mit einem Satz aus der geistlichen Regel unserer Kommunität, der dieses möglicherweise für mich wenigstens sehr gut zusammenfasst. Empfangen ist unsere Grundhaltung gegenüber Gott. Empfangen. Ich glaube, hilf meinem Unglaube, lädt dazu ein, dass wir in diesem Jahr die Empfangenden sind und die Empfangenden bleiben. Empfangen ist unsere Grundhaltung gegenüber Gott. Und wenn er dann möchte, neulich zum Jahresbeginn war ich mit 30 Theologen unterwegs auf einer Tagung und meine Frau und ich haben ihnen so geistliche Impulse gehalten und ich habe ihnen gesagt, so ist das auch in unserem Beruf. Der liebe Gott ist ganz frei und wenn er dann ganz gut drauf ist und ganz viel Lust hat und ganz viel Spaß dran hat, dann mag er auch hier und da durch uns wirken. Das sei ihm frei überlassen, aber er muss das gar nicht. Aber wir können nur das Unsere dazugeben und das Unsere heißt empfangen. empfangen, ist unsere Grundhaltung gegenüber Gott. Ich würde gern beten. Und wir danken, Herr Jesus Christus, für die Begegnung damals mit den Jüngern und den Schriftgelehrten und mit diesem Vater und diesem Sohn. Und dir herzlich danken, dass du es bist, von dem wir alles erwarten können und eigentlich auch alles erwarten müssen. Lass uns das nicht vergessen in diesem Jahr. Lass uns nicht vergessen, dass Glaube nichts zu tun hat mit unserem Wohlverhalten und mit unserem Frömmigkeitspuls. Und hilf uns, dass wir uns immer wieder finden in dieser Haltung des Vertrauens und des Empfangens. In den Situationen, in die du uns stellst, in denen wir gefragt sind, denen unser Vertrauen auf dich gefragt ist, da hilf uns, die Hände aufzuhalten, das Herz aufzuhalten, den Kopf, unser ganzes Leben, uns auszustrecken nach dir und zu empfangen, was du uns schenken willst. Amen.